Willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Es ist ja gerade wieder sehr aktuell, über Maßnahmen zu diskutieren, mit denen der Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt werden kann. Oft wird aber nicht gesehen, wie subtil die Behinderungen am Ende wirklich wirken. Josef Bergner und seine Kollegen von der HTW Berlin haben diese Behinderungen des Photovoltaikausbaus akribisch untersucht, gelistet und Maßnahmen dagegen vorgeschlagen. Josef ist zu uns in die Redaktion gekommen. Hallo.
Hallo.
Wir gehen gleich auf einige Hemmnisse im Einzelnen ein. Ihr habt auch eine tolle Überblicksgrafik erstellt, die das wirklich übersichtlicher darstellt als alles, was ich bisher zu dem Thema gesehen habe. Da sieht man, ich war mir nicht sicher, ich habe es bis zur Nummer 49 gefunden, aber es gab auch irgendwann dann plötzlich eine 52, also ungefähr 50. Oder?
Ja, genau, ungefähr 50.
Ungefähr 50 Kreise in verschiedenen Farben und die sind an ein Koordinatenkreuz eingetragen. Und die Y-Achse, die gibt an, wie schwer eine Barriere wiegt. Ob es, ja, ihr nennt das Stufe, Hürde, das ist dann etwas höher. Über die Hürde kann man mit etwas Anstrengung vermutlich auch noch springen gerade. Und dann eben das Schlimmste ist ein Hemmnis und das ist dann grafisch dargestellt als eine Wand, wo dann vielleicht dann fast kein Durchkommen mehr ist. Also diese farbigen Kreise sind einsortiert in dieses Koordinatenkreuz und haben verschiedene Farben, nämlich je nachdem, wer dafür verantwortlich ist, ob das Kommunalpolitiker, Landespolitiker oder Bundespolitiker sind. Wobei ihr habt ja auch technische Hürden oder Barrieren, oder?
Genau, also wir haben auch technische sozioökonomische und politische Hürden oder regulatorische Hürden. Und dort haben wir versucht, dem einen gewissen Governance zuzuordnen, also welche politische Ebene dafür eventuell zuständig sein könnte.
Da kommen wir gleich zu.
Dieser Podcast wird uns möglich gemacht durch SolarWatt. SolarWatt besteht bereits seit 1993, seit 26 Jahren also, und produziert komplette Photovoltaiksysteme aus einer Hand. Das Unternehmen mit Sitz in Dresden hat frühzeitig darauf gesetzt, nicht nur Module zu entwickeln. Seine PV-Systeme bestehen aus Solarmodulen, Energiemanagementsystem und Batteriespeicher. Bei den Modulen setzt SolarWatt auf die Glas-Glas-Technologie, die besonders langlebig sei. Bei den Batteriespeichern betont das Unternehmen die einzigartige Modularität.
Sie hören den Podcast mit Josef Bergner von der HTW Berlin über die Hemmnisse des Photovoltaikaufbaus, über die Barrieren. Hemmnisse sind ja schon die schlimmsten Barrieren. Es gibt auch Stufen und Hürden, die wir dann gleich noch im Einzelnen hören werden. Bevor wir zu diesen einzelnen Barrieren kommen, in welchem Rahmen ist diese Studie entstanden, die ihr da gemacht habt?
Ja, wir haben ein Forschungsprojekt, das nennt sich PV2City. Und die Frage ist hier Programm: Wie bekommen wir mehr PV in die Städte? Da haben wir uns sozusagen im ersten Schritt angeguckt, wie ist denn das Potenzial in Berlin, das Solarpotenzial, und haben da schon ganz viel festgestellt, wo Solaranlagen installiert werden könnten in der Stadt und was eigentlich darunter für eine Nutzung ist, und haben da ganz spannende Sachen gefunden und daraus so einige Hemmnisse abgeleitet, beispielsweise Denkmalschutz oder Gründächer, nur als Schlagwort, um das als Thema zu nennen, wo es sozusagen schwierig wird, vielleicht PV-Anlagen zu installieren. Und da haben wir gedacht, okay, hier bohren wir nochmal ein bisschen tiefer und gucken, wo hakt denn der PV-Ausbau und was kann man vielleicht auch auf landes- und kommunalpolitischer Ebene auch ausgleichen.
Habt ihr da viel gehört von Leuten, dass sich Leute richtig aufgeregt haben, wenn ihr mit denen gesprochen habt? Kann man sich das so vorstellen? Ihr sprecht mit denen, warum ist da kein PV, und dann regt sich jemand auf?
Also tatsächlich ist es eher ein unemotionales Thema und mündet eher in Enttäuschung von Leuten, die halt versucht haben, eine PV-Anlage zu realisieren und mit viel Engagement rangegangen sind und dann aber im Rahmen des Prozesses irgendwie festgestellt haben, oh, ganz so leicht wird es nicht an der Stelle, oder mir liegen hier Steine im Weg, die ich nicht bereit bin, aus dem Weg zu räumen.
Ihr habt das jetzt für Berlin gemacht. Denkst du, dass das übertragbar ist auf andere Städte?
Ja, durchaus. Also die Hemmnisse, man sieht es auch, wenn man die Grafik anguckt, viele Hemmnisse sind halt auf Bundesebene und gewisse Hemmnisse betreffen auch den Freiflächenausbau, den wir hier betrachtet haben.
Ihr habt ja unterschieden Hemmnisse, Hürden und Stufen. Habt ihr das eher nach Gefühl gemacht oder ist das quantisierbar? Wann ist was eine Stufe, wann ist was eine Hürde, wann ist was ein Hemmnis?
Genau, hier haben wir versucht sozusagen zu quantifizieren, wie sehr beeinträchtigt jetzt das, was wir gefunden haben, die Realisierbarkeit. Also wir haben da versucht zu unterscheiden zwischen, es stört, also es ist vielleicht etwas, wo man sagt, könnte einfacher sein, oder es reduziert die Attraktivität, sodass vielleicht weniger Leute bereit sind, dort der PV zugeneigt zu sein, oder es behindert kurz- oder langfristig sogar den PV-Ausbau, beispielsweise der 52 Gigawatt-Deckel, der hier sehr prominent an erster Stelle vertreten ist.
Das war die eine Achse. Die andere Achse, da geht es ja um die Priorität. Mittlere, hohe und höchste Priorität habt ihr unterschieden. Was ist da, wonach habt ihr das gerankt?
Genau, hierbei, wie gesagt, das Projekt ist Berlin-spezifisch, haben wir uns am Berliner Solarpotenzial orientiert, sodass diese Einteilung vielleicht nicht immer für Deutschland gültig ist, sondern doch auf die Berliner Verhältnisse mit den vielen Mietshäusern auch zugeschnitten sind.
Das heißt, ihr habt euch angeguckt, wie hoch ist das Potenzial in Berlin? Wie hoch ist es denn?
Das Potenzial in Berlin ist zwischen 6 und 10 Gigawatt. Das ist so das, was auf den Dächern zur Verfügung steht an Potenzialflächen. Und da muss man halt diverse Abschläge machen für halt beispielsweise zu kleine Dächer oder Dächer im Denkmalschutz, Gründächer etc. pp.
Und wie viel sind installiert im Moment?
Im Moment installiert in Berlin sind knapp 100 MW. Also wir haben hier noch eine ganze Ecke vor uns, die wir sozusagen bewältigen müssen. Politisches Ziel ist es, in etwa 4 Gigawatt zu erschließen. Und da hat sich die Landesregierung tatsächlich auf den Weg gemacht und hat einen Masterplan Solar City gerade verabschiedet. Also hier ist man auf dem Weg, wie man den Solarausbau sozusagen voranbringen kann. Allerdings muss das Ganze auch von der Bundespolitik flankiert werden, sonst sehe ich hier wenig Erfolgsaussicht.
Was man ja in eurer Grafik sieht, weil die meisten Kreise sind halt doch dunkelgrün, was heißt, die Verantwortung liegt auf Bundesebene und nicht auf Landes- oder Bezirksebene.
Ja.
Jetzt kann man ja leicht auf die Politik schimpfen. Es ist ja schon ein Volkssport, dass man sagt, naja, die kriegen das nicht geregelt, die machen da Mist und alles viel zu kompliziert. Wie ist das gewesen, als ihr euch damit beschäftigt habt? Würdet ihr das auch so sagen, die kriegen das einfach nicht geregelt? Oder kann man auch verstehen, warum manche Barrieren existieren und warum das auch schwer ist, sie abzuschaffen?
Ja, also ich würde da definitiv nicht sagen, das wird ja alles mit bösem Willen gemacht. Allerdings, was ich vermute oder was so ein bisschen mein Eindruck ist, ist, dass der Politik für die Energiewende so ein bisschen der Kompass verloren gegangen ist. Also was auch die Fridays for Future und ähnliche Bewegungen uns gerade vor Augen führen, ist einfach, wir wollen hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft und dazu müssen wir die Energiewelt komplett umbauen. Und sozusagen dieses Ziel, von diesem Ziel her denkend, das ist so ein bisschen das, wo der Kompass verloren gegangen ist und wo ich das Gefühl habe, dass in den letzten Jahren viel Flickwerk betrieben wurde. Da wurde hier mal ein bisschen geschraubt, da mal ein bisschen geschraubt. Ein gutes Beispiel ist der sogenannte Mieterstrom, der den Namen nicht wirklich verdient, wo man sich einfach auch für eine mutigere Lösung hätte entscheiden können und es dann aber doch bei einer sehr verklausulierten Lösung belassen hat.
Habt ihr einen Überblick darüber, wie viel Mieterstrom es in Berlin gibt?
Nein, tatsächlich nicht.
Gibt es denn noch Hemmnisse, bei denen man nicht auf die Politik warten muss? Also wo auch der Einzelne was tun kann, vielleicht einen Weg drumherum findet? Oder gut, ihr habt ja auch technische Barrieren zum Beispiel. Das ist ja, werden wir nachher vielleicht zu kommen, wie politisch die technischen Barrieren sind. Aber wie viel kann der Einzelne tun, um das zu überwinden?
Ja klar, hier gibt es Hemmnisse. Wir haben das ja, wie gesagt, versucht zu clustern in regulatorische, technische und sozioökonomische Hürden. Und gerade bei den sozioökonomischen Hürden kann natürlich der Einzelne und die Einzelne viel machen. Als Beispiel sei hier genannt der Stromanbieterwechsel, der ja jedem irgendwie zusteht. Aber auch so etwas wie ein Informationsdefizit, wo sich jede und jeder informieren kann oder auch die Politiker in der Kommune informieren kann. aber auch spannende Hemmnisse wie die falschen Optimierungsgrößen. Also was wir halt viel sehen, ist halt, dass auf Rendite optimiert wird. Und hier kann man sich die Frage stellen, ist das A, kaufmännisch die richtige Größe und B, eigentlich die richtige Größe, um den Klimaschutz voranzubringen?
Könnte es sein, dass es kaufmännisch nicht die richtige Größe ist? Also ich meine, man kann ja viel reden, dass man vielleicht nicht auf Gewinn optimieren muss. Aber wenn man das jetzt in Zusammenhang mit kaufmännisch bringt, das erstaunt mich ja doch.
Also interessant finden wir einfach, dass so getan wird, als wären Dächer eine unendliche Ressource und meistens habe ich die halt nicht unendlich zur Verfügung. Sodass es hier vielleicht interessanter wäre, auf Werte wie den Netto-Barwert zu optimieren, der sozusagen am Ende ausgibt, wie viel Geld habe ich aus meinem Dach rausgeholt und nicht, wie viel Rendite habe ich gemacht. Die Rendite gaukelt mir immer vor, ich habe unendlich viele Möglichkeiten zu investieren.
Das ist, glaube ich, ein eigenes Thema, habe ich das Gefühl. Vielleicht kommen wir ja noch auf die Barriere. Wir suchen nachher ein paar Barrieren aus, auf die wir im Einzelnen eingehen. Mich würde noch interessieren, es gibt ja Barrieren, die kennen wir hier in der Branche alle. Das ist der 52-Gigawatt-Deckel, der steht auch auf Nummer 1 bei euch. Soll ja jetzt vermutlich auch abgeschafft werden. Da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Oder die EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch oder Direktverbrauch, das kennen wir auch in der Branche, ist schon seit Jahren ein Aufreger. Steht bei euch natürlich auch ganz oben, aber was sind denn so Dinge, die euch wirklich überrascht haben, womit ihr überhaupt nicht gerechnet hättet?
Also sehr interessant fand ich tatsächlich die Altersstruktur der Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer, die in Deutschland relativ hoch ist, überrascht jetzt nicht weiter, aber was sozusagen hier als Hemmnis auftauchte, ist, dass diese älteren Gebäudeeigentümerinnen unter Umständen nicht mehr gewillt sind, in PV-Anlagen zu investieren, weil es halt eine langfristige Investition ist.
Wir haben jetzt von den rund 50 Hemmnissen, Barrieren einige ausgewählt und die gehen wir jetzt im Einzelnen durch.
Barriere Nummer 17. Jährliches Ausbauziel von 2,5 Gigawatt. Starkes Hemmnis, höchste Priorität, große PV-Leistung betroffen, Verantwortung liegt beim Bund.
Im EEG ist ja dieses jährliche Zubauziel von 2,5 Gigawatt festgelegt. Allerdings, welchen Einfluss hat das überhaupt noch? Warum ist das so eine große Barriere?
Also was wir sehen, ist einfach, dass die Vergütung nahezu täglich reduziert wird, weil dort dieser Absinkmechanismus drin ist. Und der greift halt schon bei 1500 MW. Also wir haben zwar als Zubauziel 2500 MW pro Jahr und reduzieren aber die EEG-Vergütung jeden Monat, sodass immer, wenn der Markt gerade in Schwung kommt, es sozusagen wieder ein Abbremsen gibt, weil die Modulpreise mit diesen rapiden Absinken eigentlich kaum mithalten können.
Und die Idee davon war ja, dass man eben über dieses Absinken dafür Sorge trägt, dass der Zubau nicht über dieses festgelegte Ziel steigt, was ja in Zeiten der Energiewende eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, oder?
Das ist vollkommen richtig. Diese Regelung stammt einfach aus einer Zeit, wo man in Deutschland noch einen nennenswerten Anteil des weltweiten PV-Ausbaus gesehen hat, wo man das Gefühl hatte, okay, wenn wir hier einen gewissen PV-Ausbau zubauen, dann beeinflusst das auch die Weltmarktpreise. Heute macht Deutschland nur noch einen kleinen Markt aus, weltweit gesehen, sodass wir mit 2,5 Gigawatt in Deutschland an Zubau die Preise eigentlich kaum beeinflussen, sodass die Vergütung hier gar nicht mithalten kann mit den Anforderungen, die das Gesetz hier vorgibt.
Und was ist der Vorschlag? Wie soll diese Barriere beseitigt werden?
Also zum einen bräuchte man an der Stelle wahrscheinlich eine Art Offset, um wieder auf ein Niveau zu kommen, was einen hohen Zubau ermöglicht. Und zum anderen könnte man dieses Zubauziel entweder erhöhen oder gänzlich streichen.
Das heißt, dass man die monatliche Absenkung einfach streicht?
Ja, wir brauchen einfach einen PV-Zubau in der Größenordnung 10 bis 15 Gigawatt pro Jahr, um da erstmal wieder hinzukommen, um die Klimaneutralität zu erreichen. Da brauchen wir keine Regelung, die an der Stelle dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen.
Barriere Nummer 3. Komplexität des Strommarktes. Starkes Hemmnis, höchste Priorität, große PV-Leistung betroffen. Verantwortung liegt beim Bund.
Dass der Strommarkt komplex ist, das glaubt ja vermutlich jeder sofort. Aber ich stelle mir ja die Frage, ist der denn auch zu komplex? Kann man denn sagen, dass es sinnvoll wäre, an dieser oder an dieser Stelle ihn zu vereinfachen, damit der Photovoltaikausbau nach vorne gebracht wird?
Ja, ganz klar. Also an der Stelle muss man sagen, dass gewisse Anreize wie beispielsweise Direktverbrauch in manchen Branchen gar nicht gegeben sind. Also wenn ich beispielsweise einen sehr günstigen Stromtarif habe, dann muss ich nicht zwangsweise in den Eigenverbrauch gehen, sondern da möchte ich einfach nur einspeisen. Also hier ist irgendwie das, was wir auch vorhin hatten, eine einfache Lösung gefordert, also entweder ein Vergütungsmechanismus oder eine PPA-Lösung, die das sozusagen einfach hält.
Was ist die Komplexität an dem Strommarkt, die es im Augenblick kompliziert macht?
Die größte Komplexität, die wir sehen, sind sozusagen die verschiedenen Regeln, die wir haben. Also beispielsweise Vergütungsabsenkungen, beispielsweise neue Bestimmungen, die sozusagen ab einer gewissen Leistungsgrenze in Kraft treten. Dann diese ganzen Dinge, die ich irgendwie einhalten muss mit Hauptzollamt und Bundesnetzagenturmeldungen und was weiß ich, was da noch alles dazu kommt. Das ist sozusagen für Einmalakteure schwer zu durchschauen.
Du hast gerade das Stichwort Eigenverbrauch genannt. Eigenverbrauch und Direktlieferung, fällt das auch unter die Barriere Strommarkt?
Definitiv, das ist sozusagen auch eine Komplexität, die uns hier von der Bundesnetzagentur auferlegt wurde, dass wir sozusagen den Eigenverbrauch und die Direktlieferung unterscheiden. Und hier muss man ganz klar sagen, da wissen selbst die Netzbetreiber nicht immer, wo sozusagen die Unterscheidung eigentlich zu ziehen ist. Und hier werden gerade Unsicherheiten ins Strommarktsystem gebracht, die tatsächlich schwierig sind. Beispielsweise die Abgrenzung von Drittstrommengen, wo EEG-Umlage drauf gezahlt werden muss, obwohl man eigentlich privilegiert ist und keine EEG-Umlage zahlen muss.
Also vielleicht nochmal von Anfang an, der Punkt ist ja, Eigenverbrauch ist es, wenn ich als Stromverbraucher auch die Anlage betreibe, Direktlieferung ist es, wenn es jemand anderes ist. Ist ja eigentlich ganz einfach, wenn man sich das anhört. Warum wird das komplex?
Komplex wird es ab dem Punkt, wenn ich beispielsweise meine eigene Anlage betreibe, aber in meinem Gebäude noch jemand Drittes sitzt, wo ich die Strommengen abgrenzen muss. Der berühmte Kohleautomat. Ein Dienstleister, der beispielsweise einen Kohleautomat betreibt, muss abgegrenzt werden. Und wenn man das nicht tut oder fahrlässig tut, dann verliert man unter Umständen die komplette Privilegierung.
Barriere Nummer 6. Steuerliche Behandlung. Bewertet als Stufe. Mit mittlerer Priorität. Große PV-Leistung betroffen. Verantwortung liegt bei den Bezirken und Kommunen.
Für mich war Steuer ja immer was, das ist eigentlich Bundespolitik. Jetzt habt ihr das sogar als Verantwortlichkeit Bezirk markiert. Bezirk ist also Kommune in anderen Bundesländern. In Berlin sind die Kommunen die Bezirke. Das hat mich doch überrascht. Also was ist die steuerliche Komplexität, die auf Bezirksebene vereinfacht werden könnte?
Genau, also hier muss man sehen, dass die Finanzämter dafür verantwortlich sind, die Steuern einzutreiben. Und wenn ich eine PV-Anlage anmelde, dann muss ich unter Umständen diese Umsatzsteuervoranmeldung machen, die im ersten Jahr sehr regelmäßig erfolgen muss, in den Folgejahren dann reduziert werden kann. Das ist sozusagen im Umsatzsteuergesetz festgeschrieben. Und hier gibt es tatsächlich manche Finanzämter, die dazu übergehen, zu sagen, okay, eine PV-Anlage, da wissen wir, wie das läuft, dass da sozusagen in den ersten Jahren keine Umsatzsteuer anfällt oder auch weiterhin keine Umsatzsteuer anfällt, wenn sozusagen diese Anlage nur auf Eigenverbrauch ausgelegt ist.
Das heißt, man spart sich da Bürokratie.
Man spart sich an der Stelle Bürokratie, geht von dieser monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung weg. Und das ist gerade für Einmalakteure, also Leute, die eine PV-Anlage realisieren oder auch zwei Anlagen realisieren, ist das ein Riesengewinn, weil die haben oftmals gar keine Lust, sich mit dem Finanzamt auseinanderzusetzen.
Habt ihr hier in Berlin noch mit Finanzämtern gesprochen? Also wovon hängt das ab, ob die diese pragmatische Lösung machen oder nicht?
Nein, haben wir tatsächlich nicht.
Barriere Nummer 43. Bauleitplanung ohne Vorgaben zu PV. Starkes Hemmnis, hohe bis höchste Priorität, große PV-Leistung betroffen, Verantwortung nicht eindeutig.
Josef, das ist ja jetzt, hört sich jetzt ja schon mal komplizierter an. Bauleitplanung, was ist das und welche Hürde, welche Barriere habt ihr da gefunden?
Also die Hürde, die wir eigentlich gefunden haben und adressieren wollen, ist, dass PV heute noch kein Baustandard ist. Also Man kann sich das so vorstellen, vor 50 Jahren sind die Leute auch noch Autos ohne Gurt gefahren. Beim Gebäude geht das sozusagen heute immer noch. Wir haben immer noch Gebäude, die sich nicht selber mit PV-Strom versorgen. Also kommende Generationen werden da vielleicht mit Frevel auf uns zurückblicken. Dabei ist es eigentlich schon vom Gesetzgeber seit 2011 möglich, dass gerade die Kommunen hier aktiv werden und beim Erstellen von neuen Bebauungsplänen die PV vorschreiben. Also das ist sozusagen möglich und hier verstehen wir nicht, wieso das eigentlich nicht passiert.
Das hört sich jetzt ja erstmal für mich nicht unbedingt wie eine Hürde an, sondern es hört sich an, damit könnte man den Ausbau fördern. Wieso ist das eine Hürde?
Also die Hürde entsteht an der Stelle letztendlich, wenn ich mir überlege, wie viele Gebäude gerade in diesen Niedrigzinszeiten errichtet werden, die keine PV-Anlage haben. Und das ist einfach vertanes Potenzial und diese Gebäude müssten wir dann nochmal anfassen und nochmal nachrüsten und ob das passiert, steht in den Sternen. Sodass wir hier einfach vorausgreifen können und sagen können, okay, die Energiewende, das ist unser Ziel, also was brauchen wir, um da hinzukommen? Klar, wir brauchen den Baustandard der PV.
Als Zuständigkeit oder Verantwortlichkeit, da habt ihr ja das markiert als unbestimmt. Das heißt, man weiß nicht so recht, ob das Bundes-, Landes- oder kommunale Ebene ist. Wer müsste da jetzt als erstes aktiv werden?
Hier gibt es tatsächlich mehrere Ebenen. Also sowohl der Bund als auch das Land als auch die Kommune kann sozusagen aktiv werden. Also zum einen die Kommune über das Baugesetzbuch, also über die Bebauungspläne. Das Land beispielsweise über Klimagesetze oder das EE-Wärme-G als Möglichkeit, im Land nochmal kleinere Änderungen vorzunehmen. Oder der Bund letztendlich über das Gebäudeenergiegesetz, was ja seit 2016, glaube ich, warten wir darauf, nicht umgesetzt wird, wo wir so eine Formulierung wie PV als Baustandard einfach immer noch vermissen.
Und ist das alternativ? Also würde es reichen, wenn einer von den drei verwaltungs- oder politischen Ebenen das machen würde oder müssen es alle drei machen am Ende?
Wir sehen das tatsächlich eher so, dass das sozusagen eine Eskalationsstufe sein kann. Solange wie der Bund nicht tätig wird, könnte das Land das so machen. Solange wie das Land nicht tätig wird, können die Kommunen das so machen. Also das ist tatsächlich für uns eher so eine pragmatische Lösung, wie man vielleicht heute schon über diese Bauvorgaben nachdenken kann.
Barriere Nummer 39. Nutzungskonkurrenz und Gründach. Bewertet als Hürde. Hohe Priorität, große PV-Leistung betroffen, Verantwortung nicht eindeutig.
Wir hatten ja gerade die andere Barriere. PV ist noch nicht festgelegt als Baustandard. Was anderes ist schon festgelegt, nämlich zumindest in Berlin in gewissem Maße, nämlich das Gründach. Und wieso gibt es da eine Konkurrenz und wie kann man das auflösen?
Genau, also die Überlegung, wieso das Gründach als Baustandard gerade in Berlin diskutiert wird, ist letztendlich, dass wir ein dezentrales Regenwassermanagement haben und Regenwasser zurückgehalten werden muss. Also es gibt keine Definition, du musst ein Gründach bauen, du musst bloß Regenwasser zurückhalten. So viel vielleicht nochmal zur Klärung. Dass viele Akteure oder Bauakteure das dann als Gründach ausführen, ist sozusagen nur eine Folge dessen. Wieso ist das jetzt eine Nutzungskonkurrenz? Das Problem liegt tatsächlich darin, dass wenn ich ein Gründach vorrichte, dass ich dort mir frühzeitig überlegen muss, ob ich eine PV-Anlage mit dazu installieren möchte. Und in Berlin haben wir gerade die Situation, dass wir ein neues Förderprogramm haben für Gründächer und dabei wurde leider versäumt, auch die PV-Anlagen als Kombi mit anzubieten.
Das heißt, ich darf es nicht, ich kann es nicht oder ich muss es nicht zusammendenken?
Man muss es nicht zusammendenken. Also hier fehlt tatsächlich die Querschnittsaufgabe, dass man sozusagen versucht, verschiedene Klimalösungen auch zusammenzudenken. Klar brauchen wir das Gründach, klar brauchen wir die PV. Wieso kann man das nicht kombinieren? Wir sehen allerdings auch noch andere Nutzungskonkurrenzen. Beispielsweise, wenn ich eine Gebäudeentlüftung habe oder Gebäudetechnik auf dem Dach, hier wird das Dach einfach als Ressource verstanden und teilweise keine PV-Anlage installiert, weil ich dort vielleicht nochmal andere Technik nachrüsten möchte oder beispielsweise einen Dachausbau plane in Zukunft. Und hier muss man ganz klar sehen, Dächer, die nur noch zum Regenabhalten da sind, das ist vielleicht etwas, was der Vergangenheit angehören sollte.
Ja gut, gerade in Berlin, der Dachgeschossausbau ist natürlich wirklich ein Problem, weil Wohnfläche wird auch benötigt. Und dadurch reduziert man natürlich das, du hast ja am Anfang gesagt, das Solarpotenzial von Berlin, 6 Gigawatt oder sowas ungefähr. Wenn man jetzt wirklich mit berücksichtigen würde, dass die Dächer der Mehrfamilienhäuser ausgebaut werden und auch immer schöne Dachterrassen entstehen, sinkt das dann beträchtlich?
Also wir sehen das tatsächlich eher als sowohl als auch. Also klar brauchen wir den Wohnraum und das kann auch durchaus Priorität bleiben. Aber wir müssen halt gucken, dass wir vielleicht Kombilösungen finden. Also auch ein Sportplatz mit einer PV-Anlage wäre denkbar auf so einem Dach. Und hier muss man einfach gucken, dass man klug agiert und dort die Kombination von verschiedenen Systemen halt fördert.
Du hast gerade Sportplatz gesagt. Also du meinst Sportplatz auf Dächern? Gibt es das schon so oft? Ist das wirklich eine Nutzungskonkurrenz?
Sportplatz auf Dächern ist durchaus nachgefragt, gerade bei Gewerbeimmobilien. Also das ist durchaus ein Thema, wo man sich auch eine Nutzungskonkurrenz zu PV vorstellen kann.
Barriere Nummer 30. Dachstatik. Starkes Hemmnis? Priorität und betroffene PV-Leistung nicht bezifferbar? Verantwortung beim Land.
Das Thema, dass die Dächer nicht genug Gewicht tragen können, um einfach eine Photovoltaikanlage zu installieren, das ist ja auch schon alt. Das habt ihr jetzt als Hürde gelistet. Kann man da überhaupt irgendwas machen? Ich meine, die Dächer können ja nun mal nicht mehr tragen, als sie tragen können.
Das ist vollkommen richtig. Die Frage ist sozusagen, wie man bei einer Erneuerung damit verfährt. Und hier plädieren wir ganz klar dafür, dass man vielleicht in Richtung PV-Ready denkt. Also wenn man keine PV-Anlage vorsieht bei der Sanierung, dass man zumindest genügend Dachlast vorsieht, da eine PV-Anlage nachzurüsten.
Also das geht in die gleiche Richtung wie mit dem Bebauungsplan, dass man sozusagen das entweder vorschreibt, Photovoltaik zu nutzen oder zumindest vorschreibt, dass das Dach dafür nutzbar sein sollte.
Ja. Definitiv, weil wir müssen einfach gucken, wir wollen bis 2040 klimaneutral werden. Sprich, auf jedes Dach wird eine PV-Anlage kommen. Ob das heute passiert oder morgen, das kann natürlich an der Stelle offen sein. Mir wäre natürlich heute lieber.
Barriere Nummer 51. Personalmangel. Hürde? Hohe Priorität? Große PV-Leistung betroffen, Verantwortung beim Land.
An welcher Stelle mangelt es an Personal? Geht es da um die Beantragung und die Genehmigung oder geht es um den Bau von Photovoltaikanlagen?
Also wir sind derzeit über unser Projekt im Gespräch mit den verschiedenen Bezirken und dort haben wir immer wieder festgestellt, dass sozusagen findige Ingenieure, Planungsingenieure fehlen, um sozusagen die Gebäude der Bezirke mit PV zu beplanen und letztendlich auch die Ausführung zu machen.
Also es geht um die kommunalen Gebäude. Ist denn das Potenzial so groß auf kommunalen Gebäuden, dass das wirklich eine relevante Größe ist am Schluss?
Also was hier relevant ist, ist letztendlich der Hebel, den wir haben. Also kommunale Gebäude sind in der Regel sehr große Gebäude und wir können sozusagen über wenige Anlagen ein Potenzial von knapp 500 MW in Berlin heben. Das entspricht einer Verfünffachung des heutigen PV-Ausbaus.
Barriere 28. Geringe Bereitschaft für Stromanbieterwechsel. Starkes Hemmnis. Höchste Priorität, große PV-Leistung betroffen. Verantwortung liegt beim Bund.
Das ist ja jetzt ja auch erstmal was ich erstaunlich fand, dass man das als Barriere für den Photovoltaikausbau sieht. Weil erstens, was hat der Stromanbieter mit Photovoltaikausbau zu tun? Und zweitens, was kann man daran ändern?
Es ist erstmal nicht so ein naheliegendes Hemmnis. Allerdings, wenn man sich die Mieterstadt Berlin anguckt, dann werden wir nicht drum herum kommen, viele Mieterstromprojekte umzusetzen, wo es einfach darum geht, den Strom lokal zu verbrauchen, um ihn möglichst auch hochwertig dann aus der PV-Anlage zu kriegen. Das Problem, was wir sozusagen häufig hören, ist, dass die Akzeptanz bei den Mietern für so ein lokales Stromprodukt nicht unbedingt immer gegeben ist und gar nicht, weil das jetzt irgendwie was Verkehrtes ist, sondern einfach, weil sie schon jahrzehntelang beim Grundversorger waren und das jetzt auch nicht ändern wollen. Also wir sehen das auch an den statistischen Zahlen der Bundesnetzagentur, dass eigentlich ein knapp die Hälfte immer noch beim Grundversorger ist. Und hier könnte man zum Beispiel ansetzen politisch und könnte sagen, okay, Grundversorger ist eigentlich immer der lokale Stromversorger. Und wenn das halt im Gebäude eine PV-Anlage oder eine KWK-Anlage gibt, dann ist die der Grundversorger.
Also so wird sozusagen aus der Bequemlichkeit der Verbraucher ein politisches Thema, weil man das politisch so machen könnte, dass die Bequemlichkeit anders bedient würde.
Genau, und zwar klimaschonend an der Stelle.
Barriere Nummer 25, Energie statt Wärme. Hürde, hohe Priorität, große PV-Leistung betroffen, Verantwortung liegt beim Bund.
Energie statt Wärme, Josef, das musst du erklären. Was ist das? Warum ist das eine Hürde?
Also eine Hürde ist es eigentlich nicht direkt, sondern es ist eher so eine Umsetzung. Wir haben einfach im E-Wärmegesetz oder in der NF haben wir sozusagen ganz viel geregelt, was den Gebäudeenergiebedarf angeht, und reden hier oftmals nur über die Wärme oder den Betriebsstrom. Und wofür wir hier an der Stelle einfach oder was wir hier gefunden haben, ist letztendlich, dass der Strom der NutzerInnen, dass der nicht mit berücksichtigt wird. Und wenn man hier sozusagen stärker das Gebäude als Gesamtes betrachtet und den NutzerInnenstrom auch mitnimmt in die Bilanzierung, dass man dann auch beispielsweise eine Photovoltaikanlage auch besser darstellen könnte, weil sie einfach den Energiebezug des Gebäudes und nicht nur den Wärmebezug des Gebäudes reduziert.
Und wo würde man das ändern? In der ENEF?
Tatsächlich besteht die Möglichkeit ja über das Gebäudeenergiegesetz, was derzeit reformiert wird oder neu erstellt wird.
Und wenn ihr hier auf euren Recherchen durch die Stadt seid, zeichnet sich ab, dass da was in dieser Richtung passiert?
Tatsächlich, in der aktuellen Version des Gebäudeenergiegesetzes zeichnet sich das noch nicht ab. Zwar findet die Photovoltaik dort Erwähnung, aber es ist immer noch nur der Betriebsstrom, auf den die angerechnet werden kann. Und damit sind natürlich Energieberatern auch die Hände gebunden, wenn sie beispielsweise individuelle Sanierungsfahrpläne oder Ähnliches aufstellen.
So viel zu den Hemmnissen, auf die wir im Detail eingehen wollten. Ihr habt ungefähr 50 zusammengetragen davon. Die kann man alle im Internet finden. Wo kann man die finden?
Die kann man auf unserer Homepage finden, pvspeicher.htw-berlin.de, und dort unter dem Menüpunkt Studien. Dort sind die sozusagen verfügbar und dort aktualisieren wir sie auch.
Ihr habt auch dazu aufgerufen, dass man euch weitere Hemmnisse meldet. Das würde ich jetzt gern zum Abschluss noch wissen. Kam da denn schon was?
Da kam tatsächlich schon was. Also zum einen das Thema Balkonsolar. Auch hier drückt der Branche sozusagen der Schuh. Aber auch, was wir ganz gut fanden, ist, dass die technischen Hemmnisse noch weiter ausgearbeitet werden und uns zugearbeitet werden. Aber auch das Thema Sektorenkopplung, hier gab es viel Unmut, weil das ist tatsächlich noch nicht so richtig adressiert. Die Frage ist, wo muss man letztendlich die Energiewende, ein Energiewende-Hemmniskataster vielleicht nochmal machen, und wo hört ein Hemmnisverzeichnis für die PV auf?
Das war unsere Sendung mit Josef Bergner, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HTW Berlin. Danke fürs Kommen, Josef.
Danke auch, dass ich eingeladen wurde.
Sie können unsere Podcasts hören bei SoundCloud, iTunes oder Spotify. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Sie Ihnen gefallen. Schreiben Sie Ihre Meinung in die Bewertungsfenster oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch in Zukunft von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.